Guten Morgen alle miteinander. Ich hoffe, dass ihr durch diesen ganzen Ablauf des Gottesdienstes inzwischen so richtig wach geworden seid, mit dabei seid, Großes erwartet und Großes erleben werdet. Dabei habe ich euch lediglich 3 Wörter mitgebracht. Eine kleine Geschichte, allerdings auch eine große Geschichte. Beginnen wir mit der kleinen Geschichte. Es waren einmal 4 Rabbis, die ständig miteinander, so wie es ihr Job ist, miteinander diskutierten. 3 von ihnen waren immer einer Meinung und einer stand immer dagegen. Und es spielte überhaupt keine Rolle, ob der eine mal recht hatte, weil die 3 anderen immer sagten, wir sind in der Mehrzahl. Das hat diesen einen Rabbi ziemlich genervt, sodass er sich in seiner Verzweiflung an Gott selbst wendet. Oh Gott, gib mir ein Zeichen, dass die 3 anderen wissen, dass ich recht habe. Und an dem strahlenden blauen Himmel in Hemsbach taucht auf einmal eine Wolke auf. Und aus dieser Wolke fährt ein Blitz heraus. Und der Rabbi sagt, ein Zeichen, seht ihr, Gott bestätigt es, ich hatte recht. Nö, sagten die Rabbis, das kann bei so einem warmen Wetter immer wieder passieren, dass sich eine Wolke zusammenzieht und auch nochmal ein Blitz herauskommt. Das ist ganz natürlich zu erklären. Der Rabbi wendet sich wieder an Gott. O Herr, ich brauche ein sehr, sehr, sehr mächtiges Zeichen, damit die 3 anderen wissen, dass ich heute im Recht bin. Und auf einmal passieren am Himmel 4 Wolken, die sich zusammentun zu einer großen Wolke und wieder fährt ein gewaltiger Blitz in der unmittelbaren Nähe der Rabbis an den Baum ein. Wow, sagt der Rabbi, jetzt wisst ihr Bescheid. Aber die 3 schütteln nur den Kopf. Na, das kann doch dauernd passieren. Das können wir immer nachlesen in den Medien. Das ist nichts Außergewöhnliches. Gerade holt der Rabbi Luft, um nochmal ein O Herr herauszuseufzen. Da kommt wieder eine gewaltige Wolke am Himmel. Es donnert und kracht und eine Stimme kommt aus dieser Wolke. Er hat recht. Sagt der Rabbi. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wieso, sagen die 3. Jetzt steht es 2-3. Kennt ihr das? Da liest du von Pfingsten, von der Ausgießung des Heiligen Geistes und da sagst du innerlich, wäre ich dabei gewesen, dann wäre ich Feuer und Flamme für Gott. Würde Gott da auch mal so machtvoll zu mir reden und mich überführen, dann würde ich mich, so wie ich es in den Liedern zum Ausdruck gebracht habe, mich mit ihm verbinden, für ihn leben und dann könnte ich nicht schweigen. Aber wisst ihr, wer so denkt, belügt sich permanent selber. Oder er hat noch nie in der Bibel gelesen. Denn in der Bibel redet Gott immer und immer wieder in solch mächtiger Art und Weise, aber die Konsequenz daraus, die verpufft im Wind. Nehmen wir Mose, ein brennender Dornbusch und er verbrennt nicht. Und dann kommt eine akustische Stimme. Mose, Mose. Und was macht Mose, als dieser Gott ihn sagt, geh nach Ägypten? Nö, du hast dich irgendwie vertan, also mich kannst du nicht meinen. Du hast dir den Falschen ausgesucht. Später das Volk Israel, eine Feuersäule bei Nacht, eine Wolkensäule bei Tag, also deutlicher geht's doch gar nicht mehr. Und dann mitten durch das Rote Meer, das teilt sich. Ja, glaubt ihr etwa, das Volk Israel hätte deswegen Gott vertraut? Nö. Wären wir doch in Ägypten geblieben. Uns geht es hier so schlecht hier in der Wüste. Dann kriegen sie jeden Tag so einen Party-Service. Frische Brötchen. Ja, was sagen sie? Ja, kannst du uns nicht mal was anderes liefern? Versteht ihr? Gott kann noch so gewaltig in dein Leben hineinsprechen. Das hat noch überhaupt keine Aussage darüber, ob du Pfingsten für dich persönlich erlebst. hat nichts damit zu tun. Du kannst dein Herz vor Gottes Reden immer, immer verschließen. Egal, wie mächtig er redet. Jesus redet einmal in Johannes 12 davon, dass er sterben muss. Keine so schöne Geschichte. Und gerade in diesem Moment, wo er das seinen Freunden erklärt, kommen so ein paar Griechen angetapst und die sagen, oh, wir möchten Jesus sehen. Dann ist Philippus da und er geht zu Andreas und sagen, oh, guck mal da. Sie bringen diese Griechen zu Jesus. Und Jesus ändert sein Thema nicht, sondern sagt, ich muss sterben. Das sagt auch diesen Griechen. Das ist meine Arbeit. Das ist mein Job. Dafür bin ich gekommen. Was anderes habe ich euch nicht anzubieten. Eine komische Botschaft, oder? Und Jesus betet dann zum Vater. Ach Vater, ich weiß, ich würde gerne etwas anderes tun. Aber dafür bin ich doch gekommen. Und deswegen bitte ich dich, Vater, verherrliche dich an mein Leben. Und es war klar in all dem, was er erzählt, dass die Verherrlichung sein Sterben am Kreuz meinte. Nichts anderes. Und dann kommt eine gewaltige Stimme aus dem Himmel, die sagt, ich habe dich verherrlicht und ich werde dich wieder verherrlichen. Also deutlicher kann Gott doch nicht reden. Und wisst ihr, was das Volk sagt? Es hat gedonnert. Na, mehr nicht. Es hat gedonnert. Und die anderen, die das so ehrlich sind und sagen, okay, da war noch eine Stimme, die sagten, ja, das hat er zu Jesus gesagt. Nicht zu mir. Und Jesus muss sie korrigieren. Nein, nein, nein. Diese Stimme kam nicht um meinetwillen, sie kam um euretwillen. Achte einmal darauf, wie Gott in deinem Leben redet. Das ist nämlich jetzt die große Geschichte. Gott redet zu dir. Immer und immer wieder. Der Hebräerbrief schreibt davon, dass Gott sich so viel Mühe macht. Auf so unterschiedliche und vielfältige Art und Weise gibt er sich die Mühe, um zu dir ganz persönlich zu reden. Und er lässt seine Spuren auch in deinem Leben zurück. Warum er das macht? Weil er möchte, dass du auf ihn hörst und auf ihn eingehst. Und damit kommen wir zu den drei kleinen Wörtern. Johannes 15, also ein paar Kapitel weiter, in diesen sogenannten Abschiedsreden von Jesus Christus, wo er Abschied von seinen Freunden nimmt und damit auch, wie Rolf es schon gesagt hatte, damit auch das Pfingstfest vorbereitet. Da sagte in Kapitel 15, Vers 16 folgendes. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinen Namen er euch gebe. Erstes Wort, Vorteil. Du hast einen gewaltigen Vorteil. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist. Allerdings muss ich diesen Vorteil jetzt ein bisschen einschränken. Ich bitte einfach mal alle diejenigen, das ist jetzt, soll nicht peinlich sein, auch nicht mit bloßstellen sein. Ich bitte mal alle diejenigen, die sagen, ich glaube an Jesus Christus und er ist mein Herr und Erlöser, dass sie einfach mal kurz die Hand heben. Wenn das so ist, weil ich kenne euch ja nicht, deswegen muss ich das einfach mal so wissen. Ei, das ist ja doch eine Menge. War natürlich auch nicht so verwunderlich, wir sind ja hier in einem Gottesdienst. Aber ihr, die euch gemeldet habt, ihr habt einen Vorteil. Und zwar, je nachdem, wie man jetzt eine Statistik liest, ich lese sie mal aus meiner persönlichen Beobachtung, ihr gehört zu den 2% der deutschen Bevölkerung, die ein Leben mit Gott kennen. 98% haben diesen Vorteil nicht. Sie meinen, dass sie Gott kennen, weil sie in die Kirche gehen. Sie meinen, dass sie Gott kennen, weil sie an eine Moschee gehen. Sie meinen, dass sie zu einem Gott beten, weil sie irgendwelche Übungen machen. Aber ein Leben mit Gott kennt nur derjenige, der sagt, Jesus Christus ist mein Herr. Und es war nötig, dass er für mich gestorben ist. Und ich vertraue mich diesem Herrn an. Und dazu habt ihr euch eben gemeldet. Deswegen habt ihr einen gewaltigen Vorteil. Die meisten Menschen um dich herum kennen nur ein Leben ohne Gott. Du kennst aber ein Leben mit Gott. Wo hat es seinen Ursprung gehabt? Nicht du hast dir das ausgesucht. Nicht du hast das gewollt. Es liegt nicht an dir, sondern es liegt daran, dass Jesus Christus gesagt hat, dich kann ich gebrauchen. Welch ein fantastischer Mensch bist du. Mit dir will ich Hemsbach retten. Und mit dir. Und mit dir. Naja, denkst du, ist ja schon. Der Jörg, nein, Jesus, nicht der Jörg, der Jesus hat gut reden, oder? Merkst du, wie der Widerstand hochkommt, wenn du das hörst? Mit dir will Jesus sein Reich in Hemsbach sichtbar machen, deutlich machen. Durch dich möchte er Menschen retten, durch dein Leben macht er die große Geschichte hier in Hemsbach. Ja, da geht es ja wahrscheinlich wie Mose. Gott, wenn du so auf mich zeigst, meinst du denn hinter mir, gell? Du kannst mich doch nicht meinen, du vertust dich doch irgendwie. Nein, Gott vertut sich niemals, wenn er dich anspricht. Dann meint er dich und nicht deine Nachbarn. Und er hat dich herausgesucht, so wie er damals die Jünger herausgesucht hat. Und wenn du diese Fabrik, diese 12 Leute mal anschaust, nur so. Klingt irgendwie vertraut, wenn man so die Namen liest. Simon der Zelot. Ein Terrorist ist da mit drin. Einer von der RAF. Einer von der Roten Armee. So einer ist in der Mannschaft mit drin. Also einer, der schnell dabei ist, auch mal einen Menschen umzubringen. Ein Fanatiker. Gehört mit zu der Mannschaft Jesus. Dann Jakobus und Johannes. Sie werden die Donnersöhne genannt. Das heißt, das waren nicht nur temperamentvolle Menschen, das waren zwei Leute, denen ging das Temperament durch. Einmal wurde Jesus abgelehnt an der Stadt Samaria. Und was machen die beiden Brüder? Ha, klasse! Jesus, erlaub uns und wir werden Feuer auf diese Stadt schmeißen. Dann sind sie kaputt. Da kriegt man so ein bisschen mit, was das für Gesellen waren. Das waren also solche dominanten Persönlichkeiten, denen war es egal, wenn mal so ein paar Menschen platt gemacht werden. Die sind mit drin in dieser Mannschaft von Jesus. Matthäus, der Zöllner, um diesen Beruf des Zöllners in die heutige Zeit zu übertragen, muss man sagen, das war ein Zuhälter. Und der kommt dann mal so eben in den Gottesdienst rein, setzt sich dahin. Ja, das sind nicht die Leute, die wir uns aussuchen. Die wollen wir in unserer Gemeinde gar nicht haben, gell? Weil dann steht immer in der Zeitung drin, in dem Hemsbacher Tagesblatt, wie heißt das hier, ich weiß es nicht, heißt das so? Stadtanzeige, dann steht da drin, in der EFG Hemsbach sind die Zuhälter zu Hause. Prostituierten sind herzlich willkommen. Ja, ja, das ist nur die Hälfte davon heute. Dann schämt euch nämlich, dass die Leute da sind. Aber Jesus beruft diese Leute. Und auf einmal taucht dein Name auf. Und du bist auf einmal voll im Vorteil. Denn da, wo Jesus Christus dich ruft, darfst du eines wissen, er lässt dich nicht alleine. Es ist gut, dass ich gehe, denn nach mir kommt einer, der ist permanent bei euch. So haben wir es vorhin gelesen und gehört. Er ist bei dir und damit ist er mit seiner ganzen Liebe, mit seiner ganzen Kraft und mit all seinen Möglichkeiten bei dir, permanent. Und wisst ihr, wenn dein Leben den Bach runtergeht und du sagst, Gott, du kannst mich nicht meinen. Ja, meinst du, für Gott ist es eine Schwierigkeit, dass dieser Bach wieder hochläuft? Nö, das kann er ganz einfach machen. Der spricht nur ein Wort und dann fließt der Bach in andere Richtung. Er kann Berge versetzen, durch ein Wort nur. Er braucht dich. Und deswegen bist du in einem riesen Vorteil, weil du nun weißt, was es heißt, mit Gott zu leben. Vergiss es nie. Wenn du deinen Nachbarn begegnest, wenn du deinen Arbeitskollegen begegnest, wenn du deinen Schulfreunden begegnest, wenn ihr bei der WM hier zusammensetzt, dann denkt immer daran, ihr seid im Vorteil. Das wäre so, als ob der Bundestrainer zu dir kommt und sagt, naja, der Ballack ist ausgefallen, ich berufe dich. Und ich, Gerd, du sagst, ich bin ja so alt, kann doch nicht mehr spielen. Und dann, nee, komm rein, in die Weltauswahl. Diese Supermannschaft. Und dann sagst du, nee, kann doch nicht sein. Ich berufe dich doch. Ich bin mit dabei. Und dann guckst du nicht nur über den Bildschirm die ganze Chose an, sondern du bist mit dabei. Das ist dein Vorteil. Deswegen spricht Jesus Christus dich an, weil er sagt, so läuft mein Programm. So sehe ich mir Rettung für die Welt vor. So bist du das Licht der Welt. Ich bin nur eine Person. Ich bin begrenzt, ich komme nicht mehr weiter, ich weine darüber, ich möchte am liebsten die ganze Welt retten. Aber die Ernte ist so groß, ich schaffe es nicht. Deswegen brauche ich dich. Und deswegen hat er dich angesprochen. Und er sagt, komm, ich rette dich, ich erlöse dich, ich befreie dich, ich mache dich zum Licht der Welt. Und das ist ein Riesenvorteil. Du weißt endlich, was Leben bedeutet. Und du weißt, was es heißt, befreit zu leben. Und du weißt, was es heißt, Vergebung zu bekommen. Und wenn die Vergangenheit einen nicht mehr belastet. Und du weißt, was es heißt, eine Zukunft zu haben und Perspektive zu haben. Und du weißt, was es heißt, Weltmeister zu werden. Du weißt es. Warum? Weil Jesus Christus der Sieger ist. Und du stehst auf der Siegerseite. Das ist dein Vorteil. Das vergesse nicht. Das erste Wort. Das zweite Wort fängt auch mit V an. Das ist Verantwortung. Ja, ich weiß schon. Das ist wie das Kleingedruckte. Erst macht er mir den Mund wässrig und dann möchte ich richtig Gas geben und sage, klasse, das tut mir so gut und jetzt kriege ich einen drauf. Verantwortung will ich natürlich nicht wahrnehmen. Ich möchte, dass Jesus alles für mich alleine macht. Nein, du hast Verantwortung. Also wenn der Gerd jetzt in den 14 Tagen dann in der Weltauswahl spielt oder also bei Deutschland mitspielt, dann weiß er, okay, ein bisschen muss ich mich schon darauf vorbereiten. Ein bisschen Disziplin, also das Weintrinken muss jetzt ein bisschen reduziert werden, mein Essen muss ich jetzt ein bisschen kalkulieren und ich muss jetzt morgens früh vielleicht auch mal einen Dauerlauf machen. Ist total verständlich, gell? Wenn man so eine Berufung bekommt, dann ist es ganz normal, die Konsequenz, ich bereite mich darauf vor. Ich übernehme die Verantwortung. Und Jesus spricht in Johannes 15, Vers 16 auch von einer Verantwortung. Er beruft damit die Leute, er wählt sie aus, dass er sagt, damit ihr Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das heißt also, du sollst durch dein Leben eine Frucht bringen, die ein Mindesthaltbarkeitsdatum von Ewigkeit hat. Gell, die schimmelt nicht, die verwelkt nicht, die wird nicht schlecht. Die kannst du immer präsentieren. Das ist das Ziel. Frucht ist natürlich klar, ist Vervielfältigung. Aber was meint Jesus? Wir nehmen oft solche Begriffe und denken, oh, ist alles klar, das ist Erfolg, dann stehe ich ganz oben, dann gewinne ich immer. Nein, das meint er an dieser Stelle nicht. Heute wird er natürlich andere Bilder bringen, weil wir mit Frucht nicht mehr ganz so viel anfangen können. Heute wird er vielleicht Spargel nehmen, der dann da gestochen wird und sagt, okay, ich vergleiche mal mit dem Spargel, der dann gestochen wird. Aber das sagt er, ist ein schlechtes Bild, weil der Spargel wächst ja nur einmal im Jahr und nur für eine kurze Zeit, dann ist es wieder vorbei. Er wird Bilder aus unserer Welt nehmen. Johannes 15, in diesem Kapitel erklärt er, was Fruchtbringen heißt. Und das ist deine Verantwortung. Nicht mehr und nicht weniger. Nur eine einzige Sache. Er bringt sie schon in der Klammer dieses Abschnittes, Vers 12, dies ist mein neues Gebot an euch, liebt einander, Klammer auf, und dann den Abschnitt Vers 17, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Als Jesus seine Freunde gerufen hat, heißt es ausdrücklich, ich rufe euch, dass ihr bei mir seid. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, dann bringt ihr viel Frucht. Das ist deine Verantwortung. An Jesus Christus dranbleiben. Mit ihm verbunden bleiben. Diese Beziehung nicht zu trennen. Diese Beziehung nicht zu vernachlässigen. Diese Beziehung nicht mal nur so 5 Minuten am Tag zu leben, sondern als dein A und O sein zu lassen. Meine Beobachtung ist es, dass diese Beziehung unter uns Christen oft unter Magersucht leidet. Wir sperren uns gegen diese Beziehung. Alles andere ist immer wichtiger, nehmen wir uns viel schneller und viel einfacher Zeit, als für diese persönliche, intime Zeit mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Aber vielleicht täusche ich mich, vielleicht ist es in deinem Leben anders. Aber mich würde es nicht wundern, wenn es so ist. Weil der Feind Gottes weiß, das ist deine Kraft. Das ist dein Sieg. Das ist deine Freude, das ist deine Hoffnung. Das ist überhaupt nur die einzige Möglichkeit, in dieser Welt zu überleben, zu bestehen. Indem du an dem Schöpfer des Lebens Anschluss hast und diese Beziehung lebst. Kein Wunder, dass er das kaputt macht. überlagert mit einer Fülle an anderen Bildern, überlagert mit einer Fülle an anderen Reden, Worten, Musik und sonst etwas. Alles Dinge, die dich aus dieser Beziehung rausreißen. Deswegen ist das A und O, lebe in der Beziehung zu Jesus Christus. Das ist deine Verantwortung. Die nimmt dir Gott nicht ab. Das ist nämlich Beziehung. Gott hat schon alles getan. In seinem Sohn Jesus Christus wird es deutlich, wie viel er sich das hat kosten lassen, damit diese Beziehung überhaupt möglich ist. Immer und immer wieder bemüht er sich um dich und spricht dich neu an und sagt, ich habe dich doch gemeint, wo bleibst du denn? Komm doch in die Pötte, rede von mir, lebe von mir, mit mir, lebe aus meiner Kraft, lebe aus meiner Dimension. Verschweig mich nicht, schäm dich meiner nicht und vor allen Dingen sehne ich mich danach, mit dir selber Gemeinschaft zu haben. Wo bist du? Er nimmt es dir nie ab. Es ist deine Verantwortung. Du musst diese Zeit mit Gott leben. Wie du diese Zeit mit Gott lebst, hängt ganz stark mit deiner Art von Frömmigkeit zusammen. Die einen brauchen dafür die Bibel. Die sagen, ich muss die Bibel dazu lesen, weil das ist für mich das Medium. Das brauche ich nur aufschlagen. Dann merke ich schon, ach Gott, du bist mir so nah. Und dann lese ich darin und diese Worte werden für mich zu persönlichen Worten, die mir Kraft geben, Energie geben. Für andere ist das, dass sie mit Gott anfangen zu reden. Und dieses Reden ist nicht so einseitig, dass sie in so ein Mikrofon reinsprechen, sondern es ist tatsächlich ein Hören auch auf Gott. Und sie merken, Gott antwortet mir. Und sie merken, ich kriege wieder Kraft und Liebe und werde mit Gott selbst erfüllt. Für die Nächsten ist es vielleicht, dass sie Lieder singen. Das heißt, ich singe Lieder von Gott. Und diese Lieder erfüllen mein Herz, meine Seele mit ihm. Und ich merke auf einmal, jetzt ist Gott wieder da. Obwohl ich weiß, er war die ganze Zeit da. Aber ich brauche auch diese Emotion, diese Überzeugtheit, Gott ist wirklich bei mir. Jeder von uns hat so eine andere Art, wo er damit aufbaut. Auch von dem Ort schon. Der eine muss in die Schöpfung gehen. Er sagt, ich muss einen Spaziergang machen, um Gott im Gespräch zu begegnen. Jemand anders sagt, ich brauche einen ganz leeren Raum, wo mich niemand und nichts stören darf. Und mein Handy bleibt draußen. In die Kammer gehe ich und ziehe mich dort zurück, in meine kleine Oase. Ihr merkt, da ist die Palette ganz groß. Und du darfst den Weg und sollst auch den Weg wählen, der dir zutiefst zu eigen ist. Aber es ist deine Verantwortung, es zu tun. Das nimmt dir Jesus Christus nicht ab. Aber indem du es tust, erlebst du die Kraft Gottes. Vorteil war der erste Begriff, Verantwortung der zweite Begriff und der dritte, oh, der ist klasse. Verheißung. Wenn du das lebst, hast du eine gewaltige Verheißung hinter dir. Wie heißt es hier nochmal in Kapitel 15, Vers 16? Damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Blankoscheck, den Gott unterzeichnet hat. Offensichtlich weiß Jesus Christus, wie schwer es uns fällt, in dieser Beziehung mit ihm zu leben. Und er weiß, wie wir funktionieren, ist auch nicht verwunderlich, er ist unser Schöpfer. Und deswegen weiß er, immer wenn es schwierig ist, brauche ich einen Bonbon. Dann brauche ich etwas, das mich motiviert, das tatsächlich zu tun. Und was gibt es Besseres als einen Blankoscheck? Du kannst bitten, was du willst, wenn du willst, was Gott will, und du kriegst alles. Lebst du in der Beziehung mit Gott, wirst du nur das bitten, was aus dieser Beziehung zu Gott entsteht. Du wirst nicht mehr so stark für dich beten, du wirst viel stärker für die Hemsbacher beten, die verloren sind. Du wirst viel stärker für deinen Nachbar beten. Du wirst anfangen, den Sieg Gottes darüber zu proklamieren. Und du wirst sagen, Herr, vielleicht habe ich ein paar dazu beizutragen. Und es heißt, Gott wird es geben. Es heißt nicht, Gott gibt es sofort, aber es heißt, Gott wird es geben. Eine gewaltige Verheißung. Du sagst, mir fehlt die Kraft. Du sagst, mir fehlen die Fähigkeiten. Niemals kann ich in so einen großen Auftrag wahrnehmen. Höre nicht auf die Stimmen der Entmutiger, sondern höre auf die Verheißung. Wenn du mit Gott lebst, wenn du mit Jesus Christus lebst, dann hast du die Zusage, bitte um Kraft und du wirst sie bekommen. Dann bitte darum, dass Gott deine begrenzten Möglichkeiten sprengt und seine Möglichkeiten daraus macht. Wisst ihr, die Berufung liegt nicht an dir, weil du so toll wärst, tut mir leid, weil du so klasse bist, weil du so Riesenfähigkeiten hast. Es liegt daran, weil Gott selber in dein Leben hineinkommt. Dort will er groß werden. Darin liegt deine Fähigkeit. Darin liegt deine Klasse. Darin liegt dein Vorteil. Und dann bittest du und es wird geschehen. Ganz einfach im Grunde genommen. Denke daran, du hast einen gewaltigen Vorteil. Du kennst ein Leben mit Gott. Die meisten kennen es nicht. Du kannst es ihnen erzählen, was es heißt, mit Gott zu leben. Was das bedeutet. Erzähle deine Geschichte, die Gott mit dir gemacht hat. Erzähle nicht immer nur Geschichten. Mach nicht nur immer Geschichten. Sondern habe den Mut, die Geschichte Gottes, die er mit deinem Leben gemacht hat, in Worte zu kleiden. Sag sie nicht dir, du kennst sie. Sag sie den Menschen, die sie nicht kennen. Und dann lebe die Beziehung. Das wirst du merken. Je mehr du von Gott redest, umso mehr weißt du, ich brauche die Beziehung zu Jesus Christus, damit ich Kraft und Stärke habe. Denn das ist eine Herausforderung sondergleichen. Ich habe Verantwortung und ich nehme sie wahr. Aber du hast nicht nur Verantwortung, du hast eine Verheißung. Du darfst bitten und Gott, der Vater, wird es dir geben. Du darfst bitten um Namen, um Menschen und Gott wird sie geben. Du darfst bitten für Kranke, für Notleidende und Gott wird geben. Ist das nicht fantastisch? Warum wartest du noch? Leg los. Und weißt du, was passiert? Pfingsten findet in der Stadt. Der Geist Gottes wird dich erfüllen. Und er wird dir Beine machen. Du wirst in Bewegung kommen. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Amen.